Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 6 – Persönlichkeitsentwicklung. Unter Persönlichkeitsentwicklung wird hier die langfristige Veränderung der Persönlichkeit verstanden, also langfristige, differenzielle Veränderungen von Persönlichkeitseigenschaften. Abschnitt 6.1 – Stabilität, Veränderung und Konsequenzen der Persönlichkeit. Veränderungen in Persönlichkeitseigenschaften einer einzigen Person, individuelle Veränderungen, enthalten zwei unterschiedliche Komponenten. Durchschnittliche Veränderungen, die alterstypisch sind und von daher keine individuellen Besonderheiten der Entwicklung widerspiegeln, und differenzielle Veränderungen, die nicht alterstypisch sind und ausschließlich auf individuelle Besonderheiten der Entwicklung zurückgehen. Der Unterschied zwischen diesen drei Veränderungsformen wird in Abbildung 6.1 im gedruckten Buch am Beispiel der Entwicklung von Aggressivität illustriert. Dargestellt sind die individuellen Entwicklungsfunktionen, Veränderungen der Messwerte über die Zeit von 5 Jungen in Aggressivität zwischen dem Alter von 10 und 16 Jahren, bestimmt zum Beispiel durch Elternurteile auf einer Skala von 1 bis 7 und die hieraus abgeleiteten differenziellen Entwicklungsfunktionen auf der Basis von Z-Werten. 4 der 5 Jungen zeigen einen Anstieg der individuellen Aggressivitätswerte bis zur Pubertät und dann einen Abfall, während ein 5. Junge sich nicht in seiner individuellen Aggressivität veränderte. Deshalb sank seine Aggressivität relativ zur Altersgruppe bis zur Pubertät und stieg dann wieder an. Das wird direkt aus den Veränderungen der Z-Werte in Aggressivität deutlich. Mit anderen Worten, der 5. Junge veränderte sich in seiner Persönlichkeit, obwohl seine Aggressivität aus Sicht der Eltern gleich blieb, während die anderen 4 sich in ihrer Persönlichkeit bezüglich Aggressivität nicht veränderten, obwohl sich ihre Aggressivität aus Sicht der Eltern von Jahr zu Jahr stets veränderte. Allerdings wird bisweilen auch von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, wenn es sich nur um Mittelwertsveränderungen handelt. Beispielsweise verglichen McRae et al. 2000 die Mittelwerte der selbstberichteten Big Five zwischen 4 Altersgruppen 18 bis 21, 22 bis 29, 30 bis 49, 50 Jahre und älter in 9 unterschiedlichen Kulturen, darunter Deutschland, Spanien, Türkei und Korea. Es ergaben sich ähnliche Altersunterschiede, zum Beispiel geringerer Neurotizismus und Extraversion und höhere Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit in höherem Alter, die die Autoren angesichts des unterschiedlichen kulturellen Hintergrundes als intrinsische Reifung der Persönlichkeit interpretierten. Diese Interpretation ist aus 2 Gründen problematisch. Erstens handelt es sich um Querschnittstudien, in denen Menschen unterschiedlichen Geburtsjahrgangs, unterschiedlicher Kohorten miteinander verglichen werden. Die Unterschiede zwischen den Kohorten können auf Altersveränderungen, aber auch auf historischen Veränderungen beruhen. Wenn zum Beispiel im Jahr 2000 60-Jährige mit 20-Jährigen verglichen werden, können Unterschiede auf dem Altersunterschied von 40 Jahren, aber auch auf Unterschieden zwischen den 1940 und den 1980 Geborenen beruhen. Altersveränderungen können von Kohorteneffekten nur in Längsschnittstudien unterschieden werden, in denen derselbe Geburtsjahrgang in unterschiedlichem Alter untersucht wird. Roberts et al. 2006 führten eine Meta-Analyse aller vorliegenden Längsschnittstudien zu Mittelwertsveränderungen in den Big Five durch und konnten dadurch die Abnahme von Neurotizismus und die Zunahme von Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit im Verlauf des Erwachsenenalters bestätigen, nicht aber eine generelle Abnahme von Extraversion. Vielmehr ergaben sich für Unterfaktoren von Extraversion gegenläufige Effekte. Während Dominanz, Unabhängigkeit und Selbstsicherheit zunehmen, nehmen Geselligkeit, Aktivität und positive Affektivität ab. Diese Altersveränderungen spiegeln durchschnittliche Entwicklungsveränderungen wider, die für die Mehrheit der Untersuchten gelten, nicht aber für Persönlichkeitsveränderungen im strengen Sinne. Zweitens ist die Interpretation durchschnittlicher Entwicklungsveränderungen als intrinsische Reifung problematisch. McRae et al. 2000 verstanden darunter Entwicklungsveränderungen, die umweltunabhängig ablaufen, letztlich also genetisch gesteuert sein müssten. Entwicklungs- und Kulturpsychologen berücksichtigen aber bei durchschnittlichen Entwicklungsveränderungen immer auch die alternative Erklärungsmöglichkeit einer durchschnittlichen Veränderung der Umwelt mit wachsendem Alter. Zum Beispiel könnte der sinkende Neurotizismus daran liegen, dass in allen untersuchten Kulturen im Verlauf des jungen Erwachsenenalters fast alle eine feste Partnerschaft eingehen und sich auch beruflich etablieren. Dies nimmt Ängste und senkt so den Neurotizismus. Dass dies tatsächlich so ist, legt eine deutsche Längsschnittstudie nahe, die fand, dass das Eingehen einer Partnerschaft Neurotizismus senkt. Eine Studie. Studie von Neier und Asendorf 2001. Die Autoren ließen 489 deutsche Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren 1995 und nochmals 4 Jahre später den eigenen Neurotizismus beurteilen. Außerdem wurde gefragt, ob und wann sie eine erste stabile Partnerschaft eingegangen seien und ob sie im Verlauf der 4 Jahre eine stabile Partnerschaft beendet hätten. Folgende Gruppen wurden dann verglichen. Dauersingles, bis 1999 noch keine Partnerschaft. Beginner. Eingehen einer ersten stabilen Partnerschaft zwischen 1995 und 1999. Getrennte. Beendigung einer stabilen Partnerschaft zwischen 1995 und 1999. Dauerhafte. Stabile Partnerschaft 1995 und 1999. Nur die Beginner zeigten eine überzufällige Veränderung ihres Neurotizismus, nämlich eine Abnahme. Siehe Abbildung 6.2 im gedruckten Buch. Nach Trennung stieg der Neurotizismus nicht wieder an. Damit ist das Eingehen einer ersten stabilen Partnerschaft sozusagen ein Spiel, bei dem die meisten nur gewinnen können. Studie Ende. Da die meisten Menschen im Verlauf des Erwachsenenalters nicht auf ewig Single bleiben und der Neurotizismus senkende Effekt einer stabilen Partnerschaft auf dem Vorhandensein des Partners als Sicherheitsspender und Bewältigungsressource bei Problemen beruht, also einem Merkmal der persönlichen Umwelt, siehe Kapitel 5, kann zumindest ein Teil der durchschnittlichen Neurotizismusverminderung auf eine Veränderung der persönlichen Umwelt zurückgeführt werden. Intrinsische Reifung ist deshalb nur eine Scheinerklärung, die die Suche nach Umweltbedingungen behindert. Wenn Persönlichkeitsentwicklung stattfindet, ändern sich langfristig die Rangplätze von Personen in mindestens einer Persönlichkeitseigenschaft. Das senkt die langfristige Stabilität dieser Eigenschaft in der untersuchten Population. Umgekehrt signalisiert eine hohe langfristige Stabilität einer Eigenschaft, dass bei den meisten Mitgliedern der Population keine bedeutsamen differenziellen Eigenschaftsveränderungen stattgefunden haben. Gemessen wird dabei die langfristige Stabilität einer Eigenschaft genauso wie ihre kurzzeitige Retestreliabilität durch die Korrelation zwischen 2 Eigenschaftsmessungen. Nur, dass der Abstand zwischen den Messungen nunmehr Jahre und nicht Tage oder Wochen beträgt. Im Gegensatz zur Eigenschaftsveränderung, bei der die Richtung der Veränderung wesentlich ist, nimmt ein Eigenschaftswert zu oder ab, ist der Begriff der Eigenschaftsstabilität ungerichtet. Untersucht wird nur, ob die Eigenschaftswerte zwischen 2 Messungen sich ändern oder gleich bleiben. Inzwischen gibt es Dutzende von Längsschnittstudien zur langfristigen Stabilität einzelner Persönlichkeitseigenschaften, wobei die untersuchten Zeiträume bis zu 65 Jahren reichen. Ihre Ergebnisse lassen sich in 4 allgemeine Prinzipien der Eigenschaftsstabilität zusammenfassen. Erstes Prinzip der Eigenschaftsstabilität. Für Erstmessungen T1 in vergleichbarem Alter sinkt die Stabilität kontinuierlich mit wachsendem Retestintervall T2 minus T1. Das Sinken der Stabilität folgt annähernd der Conley-Formel. Klein R21 gleich Groß R mal Klein R hoch N, wobei Klein R21 die beobachtete Stabilität zwischen T1 und T2, Groß R die kurzfristige Retestreliabilität der Messung, Klein R, die wahre für Unreliabilität korrigierte Einjahresstabilität und N, die Länge des Retestintervalls in Jahren ist. Erstes Prinzip der Eigenschaftsstabilität Ende. Die Conley-Formel geht von der Annahme aus, dass die systematische, also auf echte Persönlichkeitsveränderung und nicht auf Messfehler zurückgehende Instabilität auf der kontinuierlichen Überlagerung kleiner Veränderungen beruht, die über den gesamten Zeitraum unabhängig voneinander mit konstanter Jahresrate erfolgen. Diese Annahme ist für einzelne Personen natürlich nicht haltbar, aber sie beschreibt recht gut den Prozess der Persönlichkeitsveränderung im Mittel über viele Personen. Das sei hier anhand von 11 Studien zur Stabilität von Intelligenz illustriert. Erste Testung frühestens im Alter von 11 Jahren. In Abbildung 6.3 im gedruckten Buch sind die in den 11 Studien berichteten zeitlichen Stabilitäten des IQ in Abhängigkeit vom Testabstand zwischen erster und zweiter Testung angegeben. Jedes Kreuz markiert also das Ergebnis einer zweimaligen Testung einer ganzen Stichprobe von Personen. Durchgezogene Linien verbinden die Ergebnisse von Studien, in denen dieselben Personen dreimal getestet wurden, zum Beispiel nach 31 und 42 Jahren. Die Stabilität über 42 Jahre betrug immer noch 0,77. Mithilfe der Conley-Formel lassen sich auch die Stabilitäten unterschiedlicher Eigenschaften direkt miteinander vergleichen. Zweites Prinzip der Eigenschaftsstabilität. Für unterschiedliche Persönlichkeitsbereiche sind die Stabilitäten unterschiedlich hoch. Am stabilsten ist der IQ, mittelhoch stabil sind selbst- und fremdbeurteilte Temperamentseigenschaften und am wenigsten stabil sind allgemeines Selbstwertgefühl und allgemeine Lebenszufriedenheit. Zweites Prinzip der Eigenschaftsstabilität Ende. Tatsächlich fand schon Conley 1984 für 11 Studien zum IQ eine wahre Einjahresstabilität von 0,995. Während sie für 23 Studien zur Stabilität der selbstbeurteilten Extraversion und des selbstbeurteilten Neurotizismus nur 0,98 und für 20 Studien zur Stabilität des Selbstwertgefühls und der Lebenszufriedenheit nur 0,93 betrug. Obwohl dies keine großen Unterschiede zu sein scheinen, haben sie langfristig doch deutliche Konsequenzen. Nach 10 Jahren beträgt nach Conleys Formel bei einer Reliabilität von 0,80 die Stabilität für die Temperamentsmerkmale Extraversion und Neurotizismus 0,65, für die selbstbezogenen Dispositionen aber nur noch 0,39. Tatsächlich ist die Lebenszufriedenheit langfristig deutlich weniger stabil als die Big Five. Drittes Prinzip der Eigenschaftsstabilität. Für viele Eigenschaften sinkt die Stabilität mit zunehmend instabiler Umwelt. Drittes Prinzip der Eigenschaftsstabilität Ende. Nach dem dritten Prinzip geht die Instabilität der Umwelt mit Instabilität in vielen Eigenschaften einher. Zum Beispiel untersuchte Asendorf 1992 die Stabilität der Schüchternheit von Kindern gegenüber Gleichaltrigen, Elternurteil. Für drei aufeinanderfolgende Altersintervalle, 4 bis 5, 5 bis 6 und 6 bis 7 Jahre, wurden die Eltern befragt, ob sich die soziale Umwelt ihres Kindes durch drei kritische Ereignisse geändert hatte. Wechsel der Kindergartengruppe oder Einschulung, Umzug in eine neue Wohnung mindestens 5 Kilometer von der alten entfernt oder Wegzug eines engen Freundes des Kindes. Für alle drei Altersintervalle ergab sich eine positive Korrelation zwischen der Zahl dieser Ereignisse und der absoluten Differenz der Z-Werte in Schüchternheit zwischen den zwei Zeitpunkten. Je instabiler die soziale Umwelt war, desto stärker änderte sich die Schüchternheit des Kindes. Sie nahm zu oder ab. Die bisherigen Überlegungen gelten nur für das Erwachsenenalter. Fällt der erste Messzeitpunkt in das Kindes- oder Jugendalter, so kommt das vierte Prinzip zum Tragen. Je früher die Messung beginnt, desto instabiler sind die Eigenschaften. Viertes Prinzip der Eigenschaftsstabilität. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Stabilität über ein Retestintervall fester Länge meist umso geringer, je jünger die untersuchte Stichprobe zum Zeitpunkt T1 ist. Im Erwachsenenalter sind die Ergebnisse unabhängig von T1. Im hohen Alter können die Stabilitäten wieder sinken. Für das Prinzip der Eigenschaftsstabilität Ende. Dies sei hier anhand einer Längsschnittstudie illustriert, in der die Intelligenz von Kindern zwischen dem 1. und dem 9. Lebensjahr regelmäßig getestet wurde. Tabelle 6.1 im gedruckten Buch zeigt das resultierende Korrelationsmuster zwischen allen Messungen. Die Einjahreskorrelationen finden sich in der Diagonalen. Sie nehmen zwischen dem 1. und 6. Lebensjahr deutlich und dann nur noch geringfügig zu. Schon mit 8 Jahren wird eine Stabilität erreicht, die fast so hoch ist wie die Einjahresstabilität im Erwachsenenalter. Die 2-Jahres-Stabilitäten, die etwas weniger abhängig von kurzfristigen Schwankungen sind, zeigen ein noch systematischeres Bild. Sie nehmen streng monoton zu von Punkt 40 zwischen 1 und 3 Jahren bis zu Punkt 87 zwischen 7 und 9 Jahren. Zeilen- oder spaltenweise betrachtet sinken die Korrelationen systematisch von links nach rechts bzw. von unten nach oben. Hier wirkt sich das schon diskutierte erste Prinzip der Persönlichkeitsstabilität aus. Roberts und Delvecchio 2000 fassten in einer Meta-Analyse 152 Längsschnittstudien zusammen, in denen an mehr als 35.000 Personen über 3.000 Stabilitätskoeffizienten für verschiedene Altersgruppen und sozial-emotionale Persönlichkeitsmerkmale bestimmt worden waren. Der mittlere Abstand zwischen 2 Persönlichkeitsmessungen betrug 7 Jahre. Abbildung 6.4 im gedruckten Buch zeigt die Ergebnisse getrennt nach Alter bei der jeweils ersten Messung. Da es für jede Altersgruppe sehr viele Stabilitäten gab, konnte jeweils nicht nur der Mittelwert der Stabilitäten, sondern auch sein Konfidenzintervall bestimmt werden. Der Bereich, in den die wahre mittlere Stabilität mit 95%iger Sicherheit fällt. Die Abbildung macht deutlich, dass die Stabilität in der frühen Kindheit ausgesprochen niedrig ist, um Punkt 35, sich diskontinuierlich bis zum Alter von 50 Jahren erhöht und dort ein sehr hohes Niveau erreicht, das nur knapp unterhalb der auf Messfehler zurückgehenden kurzfristigen Stabilität der Messung von Punkt 78 liegt. Ein erster Stabilitätszuwachs findet sich beim Übergang zum Kindergartenalter, ab 3 Jahre. Ein zweiter beim Verlassen des Elternhauses, ab 18 Jahre. Und ein dritter in dem Alter, in dem typischerweise die eigenen Kinder das Elternhaus verlassen haben, ab 50 Jahre. Diese zunehmende Stabilisierung zeigt sich in praktisch allen untersuchten sozial-emotionalen Persönlichkeitsmerkmalen. Dass die Stabilität zwischen 6 und 18 Jahren etwas niedriger war als vorher oder nachher, lässt sich gut als Resultat der schnellen Entwicklungsveränderungen in der Pubertät interpretieren. Fällt die erste oder zweite Messung in die Pubertät, ist die Stabilität etwas geringer, als wenn die Pubertät übersprungen wird. Diese Analyse belegt, dass eine wirklich hohe Stabilität sozial-emotionaler Persönlichkeitsmerkmale erst im höheren Erwachsenenalter erreicht wird. Nicht nur im Kindes- und Jugendalter, sondern auch noch im jüngeren Erwachsenenalter können also deutliche Persönlichkeitsveränderungen stattfinden. Dies ist nicht vereinbar mit früheren psychoanalytisch inspirierten Auffassungen, dass die Persönlichkeit vor allem in der frühen Kindheit geformt werde. Dieser Formungsprozess dauert offenbar erheblich länger. Einschränkend muss hinzugefügt werden, dass dies nur für sozial-emotionale Merkmale der Persönlichkeit gilt. Intelligenzunterschiede stabilisieren sich erheblich früher. Siehe Tabelle 6.1. Die allgemein zunehmende Stabilisierung von Persönlichkeitseigenschaften hat mehrere Ursachen. Erstens: Eigenschaftsmessungen sind meist umso unreliabler, je jünger die Versuchspersonen sind. Das ist aber nur eine Teilerklärung der zunehmenden Stabilisierung, weil auch nach Korrektur für die Unreliabilität der Messung eine wachsende Stabilisierung verbleibt. Zweitens: Im Verlauf der Entwicklung in Kindheit und Jugend nimmt die Stabilität des Selbstkonzepts zu und wirkt sich so auch stabilisierend auf die Persönlichkeit aus. Drittens: Mit wachsendem Alter nimmt die Möglichkeit zu, die eigene Umwelt so zu verändern, dass sie besser zur eigenen Persönlichkeit passt. Prozesse der aktiven Einflussnahme auf die Umwelt wurden schon in Kapitel 2.2 aus dynamisch-interaktionistischer Sicht diskutiert. Hier kommt die entwicklungspsychologische Annahme hinzu, dass die Möglichkeiten für eine solche Einflussnahme auf die Umwelt mit wachsendem Alter steigen. Kinder sind danach Gefangene ihrer Familie und des Ausbildungssystems. Mit zunehmendem Alter erhalten sie eine größere Chance, sich selbst eine passende Umwelt auszuwählen oder einzurichten. Die größere Personen-Umweltpassung stabilisiert Persönlichkeitseigenschaften, sodass hier ein positiver Rückkopplungskreis zunehmender Passung und Stabilisierung zustande kommen kann. Kumulative Stabilität. Ein Beispiel für kumulative Stabilität ist das Ergebnis der Studie von Newcomb et al. 1967 über die Einstellung und Werthaltung von Studentinnen des Bennington College. Die Studentinnen behielten ihre während der Collegezeit erworbene liberale politische Haltung im Verlauf der folgenden 25 Jahre weitgehend bei, wobei wesentlich dazu beitrug, dass sie liberal gesinnte Freunde und Ehemänner hatten, die ihre politische Haltung unterstützten. Andere Beispiele sind die Tendenz aggressiver Jugendlicher, sich Cliquen oder Gangs überdurchschnittlich aggressiver Gleichaltriger anzuschließen, wodurch ihre Aggressivität noch verstärkt wird, oder die Tendenz, Freunde und später Ehepartner ähnlicher Intelligenz zu wählen, was das eigene intellektuelle Niveau stabilisiert. Der IQ korreliert zwischen Ehepartnern um Punkt 40. Beispiel Ende. Die Meta-Analyse von Roberts und Avecchio 2000 hat gezeigt, dass die Stabilität von Persönlichkeitseigenschaften in der frühen Kindheit vor Beginn der Kindergartenzeit niedrig ist. Die Vorhersagekraft einzelner Eigenschaften für spätere individuelle Merkmale, zum Beispiel andere Persönlichkeitseigenschaften, psychische Störungen, Merkmale der persönlichen Umwelt, Beziehungsstatus, dürfte entsprechend gering ausfallen. Denn wenn das Merkmal selbst schon so instabil ist, dürften auch seine Konsequenzen auf andere Merkmale wenig systematisch sein. Lassen sich aus Persönlichkeitseigenschaften in der frühen Kindheit überhaupt überzufällige Prognosen auf die weitere Entwicklung machen? Eine große Längsschnittstudie in Neuseeland, die Dunedin Longitudinal Study, hat gezeigt, dass tatsächlich überzufällige Prognosen vom Alter von 3 Jahren bis ins Erwachsenenalter hinein möglich sind, wenn nicht isolierte Eigenschaften, sondern Persönlichkeitstypen zur Vorhersage verwendet werden. Eine Studie. Die Dunedin Longitudinal Study. Caspi und Silver 1995 ließen eine große repräsentative Stichprobe, 91% aller innerhalb eines Jahres in der neuseeländischen Stadt Dunedin geborenen 1139 Kinder im Alter von 3 Jahren in mehreren Testsituationen beobachten und auf zahlreichen Persönlichkeitsdimensionen beurteilen. Faktorenanalysen, siehe Kapitel 3.3, ergaben 3 Persönlichkeitsfaktoren. Die individuellen Profile der Kinder in diesen 3 Faktoren wurden dann mittels Clusteranalyse in 5 Persönlichkeitstypen aufgeteilt, siehe Kapitel 3.4. Darunter unterkontrollierte, charakterisiert durch motorische Unruhe und hohe Ablenkbarkeit, und gehemmte, charakterisiert durch hohe Schüchternheit und Ängstlichkeit. Verglichen wurden sie mit einer großen Kontrollgruppe unauffälliger, gut angepasster Kinder. Caspi et al. 1996 konnten aus dieser Persönlichkeitsklassifikation im Alter von 3 Jahren psychiatrische und kriminelle Auffälligkeiten bis zum Alter von 21 Jahren überzufällig vorhersagen. Siehe Abbildung 6.5 im gedruckten Buch. Im Vergleich zu den gut angepassten Kindern verübten die unterkontrollierten Kinder 18 Jahre später erheblich mehr Selbstmordversuche, tendierten etwas mehr zu Alkoholismus, wiesen öfter die Diagnose einer antisozialen, dissozialen Persönlichkeitsstörung auf, verübten öfter Gewalttaten und waren öfter rückfällig. Die gehemmten Kinder unterschieden sich von den gut angepassten vor allem in häufigeren Depressionen und der Verübung von Gewalttaten. Studie Ende. Allerdings handelt es sich um glücklicherweise seltene Auffälligkeiten. Über 90% der Unterkontrollierten begingen keinen Selbstmordversuch bzw. keine Gewalttat. Rechnet man die Gruppenunterschiede in Korrelationen um, die die Häufigkeit der vorhergesagten Auffälligkeiten ebenso berücksichtigen wie die Häufigkeit der falschen Alarme, zum Beispiel fehlende Selbstmordversuche bei Unterkontrollierten, dann fallen diese Korrelationen mit Werten unter Punkt 20 doch wieder bescheiden aus. Eine Studie. Friedman et al. 1995 nutzten eine von Terman 1921 begonnene Längsschnittstudie an weit über 1000 hochintelligenten Kindern, die um 1910 in Kalifornien geboren worden waren und die bis ins Rentenalter hinein immer wieder untersucht wurden. Die Autoren untersuchten mit Hilfe von Survival-Analysen, statistische Methoden zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis, zum Beispiel der Tod, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eintritt, den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsbeurteilung der Kinder im Alter von 11 Jahren durch Eltern und Lehrer und der Überlebenswahrscheinlichkeit bis zum Alter von 70 Jahren. Niedrige Gewissenhaftigkeit und hohe Fröhlichkeit in der Kindheit waren Risikofaktoren für einen frühen Tod. Die Effekte waren jeweils nicht dramatisch. Bei Männern steigerte zum Beispiel niedrige Gewissenhaftigkeit, unteres Viertel der Verteilung, gegenüber hoher Gewissenhaftigkeit, oberes Viertel der Verteilung, die Todeswahrscheinlichkeit bis zum Alter von 70 Jahren von 26% auf 30%. Wobei die Rate für die gewissenhaften Männer aber immer noch deutlich über der der wenig gewissenhaften Frauen lag, 22%. Die Stärke dieser beiden Persönlichkeitsrisiken liegt in der Größenordnung medizinischer Risikofaktoren wie hoher Blutdruck und Cholesterin. Bei der Interpretation muss berücksichtigt werden, dass es sich hierbei um eine Studie an hochintelligenten Kindern handelt. Da Intelligenz mit den meisten Gesundheitsfaktoren und mit Gewissenhaftigkeit positiv korreliert, dürfte die Studie die Risikofaktoren in der gesamten Population eher in ihrer Wirkung unterschätzen, weil ihre Varianz eingeschränkt ist. Friedman et al. 1995 konnten zeigen, dass der Effekt niedriger Gewissenhaftigkeit teilweise, aber nicht vollständig, auf Alkoholkonsum, Rauchen und Unfälle zurückzuführen war. Niedrige Gewissenhaftigkeit scheint generell durch die damit verbundene Leichtsinnigkeit einen ungesunden Lebenswandel zu fördern. Unerwartet war der lebensverkürzende Effekt hoher Fröhlichkeit, da sich Optimismus und Humor in vielen Studien zur kurzfristigen Bewältigung von Belastungen als förderlich für die Bewältigung erwiesen haben. Lebenslang betrachtet scheinen fröhliche Kinder aber den kürzeren zu ziehen. Vielleicht, weil sie ebenso wie die wenig gewissenhaften Lebensverkürzendes zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Studie Ende. Die Stabilität der Persönlichkeit nimmt also langsam von der Kindheit bis Mitte 50 zu. Ab dem Alter von 3 Jahren haben Persönlichkeitsunterschiede langfristige Konsequenzen bis ins Erwachsenenalter hinein, bis hin zu Unterschieden in der Lebenserwartung. Abschnitt 6.2: Genetische und Umwelteinflüsse. Die im letzten Abschnitt geschilderten Ergebnisse von Längsschnittstudien zur langfristigen Stabilität und Veränderung von Persönlichkeitseigenschaften sagen wenig darüber aus, warum Persönlichkeitseigenschaften ab dem Kindergartenalter mittelhoch stabil sind und sich bis Mitte 50 zunehmend stabilisieren. Klar ist nur, dass bei den meisten Menschen nach der frühen Kindheit noch viele Änderungen eintreten. Erst recht nicht sagen diese Ergebnisse darüber aus, welche Einflüsse zu welchen Eigenschaftsausprägungen führen. Traditionell lassen sich zwei verschiedene Klassen von Einflüssen auf die Persönlichkeitsentwicklung unterscheiden: genetische Einflüsse und Umwelteinflüsse. Das entspricht der Auffassung der Genetik, die das Genom, die genetische Information im Zellkern, von der Umwelt des Genoms, alles andere, unterscheidet. Zur Umwelt gehört damit auch der Körper, abgesehen vom Genom. Und bei Föten auch die Mutter. Eine Auffassung, die dem alltagspsychologischen Umweltbegriff nicht ganz entspricht. Im Folgenden betrachten wir die Erkenntnisse, die die Molekular- und Verhaltensgenetik, Vergleich auch Kapitel 2.5 und Kapitel 2.3, zur Persönlichkeit beigesteuert haben. Wie schon in Kapitel 2.5 dargelegt wurde, beruhen genetische Einflüsse auf Persönlichkeitsunterschiede kaum auf Unterschieden in den Genen, den funktionalen Abschnitten der DNA, sondern auf Unterschieden in den Allelen, den Varianten desselben Gens, wobei Haupteffekte einzelner Gene auf Normalvarianten der Persönlichkeit bisher nicht sicher nachgewiesen werden konnten, zum Beispiel DRD4-Gen und Scheitern des IQ-QTL-Projekts, wohl aber statistische Interaktionen zwischen einzelnen Genen und spezifischen Umweltbedingungen, zum Beispiel zwischen MAOA-Gen und Kindesmisshandlung in der bahnbrechenden Studie von Kasper et al. 2002. Welche Rolle spielen Gene für die Stabilität und Veränderung von Persönlichkeitseigenschaften? Wir alle tragen unser Genom in millionenfacher Kopie mit uns herum. Abgesehen von Ei- und Samenzellen enthält jede Körperzelle das vollständige Genom. Nach Auffassung der Molekulargenetik verändert sich das Genom zwischen Zeugung und Tod nicht, abgesehen von seltenen zufälligen Mutationen einzelner Gene. Es handelt sich hierbei allerdings nur um eine Hypothese, zentrales Dogma der Molekulargenetik, die in den letzten Jahren durch Forschung vor allem an Viren und einfacheren Lebewesen zunehmend in Frage gestellt wird. Dennoch dient sie für die Humangenetik immer noch als zentrale Arbeitshypothese. Aus der Konstanz des Genoms und der Annahme, dass Gene direkt auf die Persönlichkeit wirken, wird oft der Schluss gezogen, dass der genetische Einfluss auf die Persönlichkeit im Verlauf des Lebens ebenfalls konstant und, außer durch gentechnologische Maßnahmen, nicht veränderbar sei. Das ist ein Fehlschluss, der zu zahlreichen grundlegenden Missverständnissen über den genetischen Einfluss auf die Persönlichkeit führt. Gene wirken nicht direkt auf die Persönlichkeit. Sie sind Moleküle, deren Aktivität direkt auf die Proteinsynthese der Zellen wirkt. Bestimmte Gene, die Strukturgene, enthalten Informationen für Proteine, die zum Beispiel für den Aufbau des Nervensystems benötigt werden oder Botenstoffe für die Informationsübertragung zwischen Zellen darstellen, Hormone, Neurotransmitter. Wird ein Strukturgen aktiviert, wird seine Information abgelesen und zur Produktion des jeweils zugehörigen Proteins verwendet. Die Aktivierung der Strukturgene besorgen andere Gene, deren Aktivität wiederum untereinander auf höchst komplexe Weise vernetzt ist. Die Wechselwirkungen der Aktivität jeweils vieler Gene bilden die Basis der Stoffwechsel- und Entwicklungsprozesse eines Menschen. Die Genaktivität ist also zeitlich variabel. Nicht nur einzelne Gene stehen in Wechselwirkung miteinander, sondern auch Gene und ihre Produkte, zum Beispiel Enzyme. Die genetische Aktivität beeinflusst die neuronale Aktivität, die Grundlage des Erlebens und Verhaltens ist. Durch Verhalten kann die Umwelt verändert werden. Aber auch umgekehrt können Umweltbedingungen das Verhalten beeinflussen und dadurch die neuronale Aktivität und genetische Wirkung, in einzelnen Fällen sogar die genetische Aktivität selbst. Die moderne Molekulargenetik geht also von einem dynamisch-interaktionistischen Konzept genetischer Wirkung aus. Es gibt keine Einbahnstraße vom Genom zur Persönlichkeit, sondern ein viele Aktivitätsebenen umspannendes Wirkungsnetz. Siehe Abbildung 6.6 im gedruckten Buch. Wegen dieser kontinuierlichen Wechselwirkung zwischen der Genaktivität und anderen Prozessebenen ist die Vorstellung falsch, Gene bewirkten Entwicklung oder Verhalten. Folgendes Beispiel führt das drastisch vor Augen. Ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, ist rein genetisch bedingt. Strecken ist eine Tätigkeit, die in unserer Kultur fast nur von Frauen ausgeübt wird. Also ist Stricken stark genetisch beeinflusst, denn es korreliert stark mit dem genetischen Geschlecht. Das heißt aber natürlich nicht, dass Frauen ein Strickgen besitzen, das sie zum Stricken befähigt oder motiviert. In unserer Kultur korreliert das genetische Geschlecht mit der Tendenz zu stricken, in anderen Kulturen kann das je nach Geschlechtsrolle anders sein. Siehe Kapitel 7. Der genetische Effekt ist also über kulturspezifische Geschlechtsrollen vermittelt. Allgemeiner, vom genetischen Geschlecht zu den Geschlechtsunterschieden im Verhalten führt ein langer Weg. Das gilt für alle Gene. Irreführend ist auch die Vorstellung, das Genom sei oder enthalte ein Programm, das die Entwicklung eines Organismus steuere. Adäquater ist der Vergleich des Genoms mit einem Text, aus dem im Verlauf des Lebens immer wieder kleine Teile abgelesen werden. Der Text begrenzt das, was abgelesen werden kann, legt aber keineswegs fest, was überhaupt oder gar zu einem bestimmten Zeitpunkt abgelesen wird. Was zu einem bestimmten Zeitpunkt abgelesen wird, hängt davon ab, was vorher gelesen wurde und welche Wirkung dies hatte, eingeschlossen Rückkopplungseffekte auf das Leseverhalten. Damit können Menschen genetische Wirkungen im Prinzip auf verschiedensten Ebenen beeinflussen, durch medikamentöse Eingriffe in die genetische Aktivität oder die neuronale Aktivität, durch ihr Verhalten oder durch die Gestaltung ihrer Umwelt. Genetische Wirkungen sind also auch ohne gentechnologische Veränderungen des Genoms veränderbar. Ein klassisches Beispiel für die Veränderung genetischer Wirkungen durch eine Umweltveränderung ist die Stoffwechselstörung Phenylketonurie, PKU, Erkrankung, die auf pathologischen Allelen eines Gens auf dem 12. Chromosom beruht. Wird ein solches Allel von Vater und Mutter vererbt, führt dies zu einem Phenylalanin-Überschuss, der die Entwicklung des zentralen Nervensystems beeinträchtigt und eine massive Intelligenzminderung verursacht. Wird jedoch im Kindesalter eine phenylalaninarme Diät eingehalten, einschließlich Einnahme von Medikamenten, die den Phenylalanin-Haushalt regeln sollen, wird dieser intelligenzmindernde genetische Effekt fast vollständig unterdrückt. Umgekehrt können Umweltwirkungen durch Eingriff in die Genaktivität einschließlich gentechnologischer Veränderungen des Genoms verändert werden. Im Prinzip könnten Menschen gentechnologisch zum Beispiel so verändert werden, dass sie unempfindlicher gegenüber Giften an Arbeitsplätzen der chemischen Industrie werden. Das ist im Moment noch reine Fantasie, aber diese Fantasie beruht auf realistischen Annahmen und wirft deshalb schon jetzt ethische Fragen auf. Dürfen Menschen die genetische Natur von Menschen verändern? Wegen der Wechselwirkungen zwischen Genom und Umwelt besteht keine strenge Korrelation zwischen Einflussquelle und Ziel der Veränderung. Siehe Tabelle 6.2 im gedruckten Buch. Wir gehen intuitiv davon aus, dass genetische Wirkungen nur durch Änderung des Genoms, Umweltwirkungen nur durch Änderung der Umwelt verändert werden können. Die Plus-Minus-Zellen in Tabelle 6.2. Wir übersehen dabei die Minuszellen in Tabelle 6.2. Umweltwirkungen können im Prinzip gentechnologisch verändert werden und genetische Wirkungen durch Änderungen der Umwelt. Bei Phenylketonurie ist die Einhaltung einer phenylalaninarmen Diät nicht das ganze Leben lang erforderlich, sondern nur während der Gehirnentwicklung in der Kindheit und Jugend. Ist dieser Prozess weitgehend abgeschlossen, spielt das kritische Allel keine wesentliche Rolle mehr. Genetische Wirkungen sind also im Prinzip altersabhängig. Sie können die frühe Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen, können aber auch erst spät wirksam werden. Ein Beispiel für genetische Effekte, die erst im mittleren Erwachsenenalter wirksam werden, ist die Chorea-Huntington, tödlich verlaufende Hirndegeneration, die auf pathologischen Allelen eines Gens auf dem 4. Chromosom beruht. Diese Allele werden im Durchschnitt erst mit 43 Jahren aktiv. Deshalb führen die Allelträger vorher ein völlig normales Leben. Die Wirkung des Genoms auf Persönlichkeitsunterschiede in einem bestimmten Alter beruht auf der Gesamtheit der bis dahin stattgefundenen genetischen Aktivität. Genetische Einflüsse aus vorangegangenen Entwicklungsphasen können sich anatomisch oder physiologisch verfestigen und dadurch weiter wirken, ohne dass die hierfür verantwortlichen Allele überhaupt noch aktiv sind. Durch dieses kumulative Prinzip kann der genetische Einfluss trotz starker Schwankungen in der Genaktivität Persönlichkeitseigenschaften stabilisieren. Andererseits können durch das Anschalten vorher nicht aktivierter Allele vorhandene Persönlichkeitsunterschiede destabilisiert werden. Entgegen dem alltagspsychologischen Vorurteil, dass das Genom stets stabilisierend auf die Persönlichkeit wirke, ist es eine empirische Frage, welche genetischen Effekte stabilisierend wirken und welche zu Persönlichkeitsveränderungen führen.